Frage ist, wie schafft man es in der Data Economy, in der es scheinbar unendlich viele Daten gibt, in der man extremst leicht den Überblick über wertvolle Insights verliert? Wie schafft man es in dieser Economy, Daten so zu nutzen wie Amazon und Co., um kundenzentriertere Entscheidungen zu treffen, bessere und erfolgreichere Produkte zu entwickeln und somit ultimativ schneller zu wachsen als der Marktdurchschnitt? Das ist die Frage und dieser Podcast wird sie dir beantworten. Mein Name ist Samuel Hess und herzlich willkommen zum Less Ego, More Data Podcast. Let's go! Willkommen zu einer neuen Folge des Less Ego, More Data Podcasts. Heute zu Gast der liebe Paul Hüller, einer der Co-Founders von, gerade im Vorgespräch gesagt, Mindy. Paul habe ich vor ein paar Wochen oder Monaten auf der OMR erstmal richtig kennengelernt. Hab's ultra spannend gefunden, was die Jungs machen. Dementsprechend heute auch der Podcast. Ich meine, es hat ja nur 3-4 Mal Aufnahmeversuche gebraucht und 1-2 Internetprobleme gerade. Deshalb freue ich mich umso mehr, dass du heute da bist, Paul. Für jeden, der dich nicht kennt, wer bist du und was machst du genau bei Mindy?
Ja, freut mich auch sehr, dass es jetzt geklappt hat. Ich glaube, ja, die letzten Monate, Wochen hatten wir beide sehr viel um die Ohren, wie wahrscheinlich viele aus der Branche, gerade mit irgendwie einer neuen Corona-Welle und Urlaub und so weiter. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass es jetzt klappt. Also ich bin Paul, ich bin einer der beiden Gründer von der Mindy GmbH. Das ist praktisch die Firma, die wir vor, ja, jetzt gut 3 Jahren aus der Uni heraus praktisch gegründet haben. Um es vielleicht erstmal kurz zusammenzufassen, da können wir ja gleich nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen, haben wir eigentlich erst im Retail gestartet. Heißt, wir hatten die Idee, beziehungsweise mein Mitgründer hatte die Idee, eine zuckerfreie Bio-Limo, beziehungsweise einen zuckerfreien Bio-Eistee rauszubringen. Das klingt erstmal gar nicht so spektakulär, aber das gibt es tatsächlich bis heute noch gar nicht am Markt, weil süß, zuckerfrei und Bio verträgt sich nicht so ganz, beziehungsweise ist einfach super schwer zusammenzubringen. Und haben dann dort einfach in der eigenen WG-Küche gestartet und haben dann noch eine weitere Brand gegründet über die Zeit, mit der wir dann auch vor allem online aktiv geworden sind und bis heute noch aktiv sind, die sich sehr erfolgreich entwickelt hat. Genau, das so ganz kurz zusammengefasst. Und was ich praktisch mache, also wir haben das Ganze zu zweit gestartet, das heißt, am Anfang haben wir beide gefühlt alles gemacht, so wie das einfach am Anfang ist. Und inzwischen oder mit der Zeit haben wir uns dann so ein bisschen die Aufgaben so aufgeteilt, dass ich praktisch für das ganze Thema E-Commerce, Marketing, auch in dem Sinne natürlich Produktentwicklung, ja, wie wollen wir uns irgendwie als Marke weiterentwickeln, also das ganze Thema Business Development, und Paul macht eben hauptsächlich, also mein Mitgründer heißt auch Paul, vielleicht kurz zur Info, was auch immer wieder lustig ist, und er macht hauptsächlich Produktion, B2B und Finance, weil wir eben auch viel bei Rewe, Edeka, Tegut und anderen Partnern vertreten sind. Und vielleicht, um die Produkte jetzt nochmal konkret zu nennen, wir haben einmal die Marke Nosuga, das sind praktisch die zuckerfreien Biogetränke und inzwischen auch Trockentees. Und wir haben die Marke Tee im Glas, die jetzt praktisch zu besser im Glas geworden ist, weil wir dort seit neuestem auch Gewürze mit reingenommen haben ins Sortiment. Und das ist praktisch keine reine D2C-Brand, aber eine überwiegende D2C-Brand, die wir über einen eigenen Online-Shop vermarkten und jetzt aber auch gerade in Richtung Q4 zum Beispiel das Projekt Amazon auf dem Tisch liegen haben, weil wir uns dort einfach jetzt nochmal breiter aufstellen wollen. So als Kurzzusammenfassung.
Ultra spannend. Was mich interessiert wird, wie zur Hölle kommt man auf Bio-Eistee in Glas?
Ja, also sage ich jetzt mal, die Grundidee, die ja wirklich ein abgefülltes Getränk war, also wirklich eine 0,33er Glasflasche, wo eben ein fertiger Eistee drin ist, das kam wirklich einfach aus dem Frust, dass es halt entweder im Markt irgendwelche Zuckerbomben gibt, ja, also kennt man, glaube ich, das Gefühl, dass jeder Softdrink um die 10 Gramm Zucker auf 100 Milliliter hat, oder du hast halt die neuen Chemiebomben, ja, die dann Aspartam und sonstige Süßungsmittel haben, und da haben wir einfach ein Riesenproblem entdeckt und haben uns eben auch gefragt, warum löst dieses Problem niemand, und dann haben wir uns eben wirklich dran gesetzt und ja, über einen Süßkraut, über einen Teeaufguss ist praktisch geschafft, eine leichte Süße, wir haben jetzt keine pappsüßen Getränke, aber eine leichte natürliche Süße in die Getränke zu bringen, und das gleiche Konzept, also einen praktischen süßen Tee ohne Zucker, ohne Chemie zu haben, haben wir uns dann auch überlegt, einfach als Trockenversion, ja, für den Winter, gerade weil das eben auch sehr saisonale Produkte sind, zu entwickeln, und haben uns dann darum einfach noch gedacht, naja, wie kann man das irgendwie nachhaltiger spinnen, irgendwie ein runderes Konzept draus machen. Und dann sind wir eben auf das Glas gekommen, was sich jetzt im Nachhinein einfach als super Konzept in vielen Hinsichten irgendwie gezeigt hat. Und so ist so ein bisschen die Grundidee gekommen.
Warum habt ihr euch dann entschieden, zwei verschiedene Marken zu machen und nicht alles in eine Marke zu machen?
Das ist eine sehr gute Frage. Wir haben tatsächlich selbst auch viel, sag ich mal, damit gekämpft, wie nennen wir jetzt die Marken, wie schränken wir uns dann eventuell auch ein mit den Namen, ja, weil Nosuga, der Name, kommt vom englischen No Sugar. Gerade wenn man es liest, sieht man das ganz, ganz deutlich. Beim Aussprechen wird es nicht immer so klar. Und da ist einfach, wie der Name sagt, Fokus, kein Zucker. Ja, also Produkte, leckere Bioprodukte eben ohne Zucker. Und wir haben einfach gemerkt, das ist auch irgendwie eine Marke, die uns natürlich sehr einschränkt. Ja, weil wenn wir auf einmal unter der Marke dann Sachen rausbringen, die überhaupt nichts mit dem Thema Zucker zu tun haben oder gegebenenfalls sogar Zucker beinhalten, dann ist das natürlich irgendwie schwierig. Deswegen kamen wir damals auf die Idee, hey, lass uns unseren trockenen Tee einfach Tee im Glas nennen, dann weiß jeder, was ist das, was ist drin und so weiter. Hat sich auch als Supername herausgestellt, weil er einfach im Kopf bleibt und auch in verschiedenen anderen Bereichen einfach ein Vorteil ist. Und deswegen haben wir uns damals entschieden, das zu trennen. Wir waren auf dem Weg auch nicht immer ganz glücklich mit der Entscheidung. Ich glaube, jeder, der mal so eine Marke hat und dann auch schon Geld in Branding und so weiter gesteckt hat, weiß auch, wie schwierig es ist, dann einfach mal das zu ändern oder irgendwie mal neu zu machen. Aber damals haben wir das so festgelegt. Und das Besser im Glas oder Tee im Glas war eben ein ähnliches Problem. Da wollten wir natürlich dann irgendwann auch uns weiterentwickeln und über den Tee hinausgehen. Und das ist natürlich bei dem Markennamen Tee im Glas irgendwo schwierig. Deswegen haben wir jetzt praktisch die Gewürze im Glas unter der Dachmarke Besser im Glas mitgenommen.
Finde ich richtig interesting, vor allem auch, wie ihr die Produktportfolios vergrößert. Was mich da natürlich als Datenfreak interessiert, wie seid ihr vorgegangen? Also habt ihr irgendwie Analysen gemacht vom Markt, welche Produkte die Leute wollen? Habt ihr eure Kunden befragt? Oder wie seid ihr auf die Idee gekommen, jetzt zum Beispiel zu Eistee, normalen Tee zu machen? Und jetzt auch Gewürze.
Also man muss sagen, am Anfang ist das, glaube ich, wie bei den meisten Startups, haben wir sehr, sehr viel aus dem Bauch raus gemacht, ja, und haben gedacht, ey, wäre doch irgendwie cool, wäre doch eine gute Idee, und haben da jetzt weder uns den Markt, also klar, den Markt beobachtet man natürlich schon, aber wir haben uns da jetzt keine riesen Statistiken ausgelassen, wie der Markt sich gerade bewegt, wo vielleicht Platz für uns ist und so weiter und so fort, sondern wir haben gedacht, ey, ist ein cooles Produkt, könnte bestimmt gut ankommen, machen wir. Inzwischen sind wir da schon deutlich datengetriebener, das heißt gerade aus dem D2C-Bereich, wo einfach die Daten, also gerade die First-Party-Daten, einfach unfassbar viel Aufschluss darüber geben, welche Produkte kommen gut an, welche werden wiedergekauft, welche werden vielleicht einmal gekauft und nie wieder, dass wir dort einfach innerhalb jetzt zum Beispiel dem Thema Tee sehr, sehr viel lernen konnten, uns auch im letzten Jahr geschafft haben, anhand unserer Daten nochmal 3-4 wirklich inzwischen Bestseller rauszubringen, die sich einfach unfassbar gut auch die Retention irgendwie erhöht haben. Was das Thema jetzt Gewürze zum Beispiel anging, fanden wir das schon immer interessant. Also der Gewürzmarkt ist ja auch, was jetzt Supply Chain Management technisch angeht, sehr nah am Teemarkt. Ja, da hast du oft ähnliche Rohstoffe, Abfüllprozesse und so weiter. Und da war der Schritt auf dieser Seite nicht weit. Und dann haben wir uns einfach auch angeschaut, hat man ja dieses Jahr, glaube ich, auch mitbekommen, Ankerkraut, Just Spices, die irgendwo dann aufgekauft wurden und so ein bisschen ihren Startup-Charakter verloren haben. Da haben wir halt mit unserer Idee in der Schublade ganz gut reingepasst. Und jetzt sind wir gespannt, was der Markt hergibt. Wir sind ja relativ frisch erst drin, also nicht mal einen Monat. Und da bin ich aber recht zuversichtlich, dass das zum einen vom reinen Volumen natürlich ein deutlich größerer Markt ist als der Teemarkt. Und gerade auch, was unser Branding und unsere Marke angeht, einfach gut reinpasst. Aber wir haben uns konkret zu den Gewürzen jetzt keine riesen monatelange Daten angeschaut. Ja, da haben wir jetzt auch einfach den Test gewagt, sage ich mal, das unternehmerische Risiko eingegangen und hoffen einfach, dass wir da ein paar Anteile vom Markt greifen können.
Was mich interessieren wird, vor allem die Bestseller-Sorten bei Tee. Ich weiß nicht, ob du darüber sprechen magst, aber wie geht ihr da vor? Also schaut euch an, welche Produkte, welche Geschmäcker gut ankommen, welche gut nachgekauft werden, und schmeißt dann neue Zutaten zusammen?
Genau, also grundsätzlich, vielleicht um das nochmal zu sagen, also die Produktentwicklung, wie unsere Produkte entstehen, das passiert tatsächlich alles bei uns in-house. Also wir haben hier wirklich eine eigene Produktentwicklung, die sich tagtäglich Gedanken macht, sich Trends anschaut, was sind vielleicht auch irgendwie Sachen, die gerade in sind und andere, die vielleicht gerade wieder abflachen, was könnte nächstes Jahr gut passen und so weiter. Und dann erstellen wir hier auch wirklich Rezepte, stimmen das natürlich dann auch mit einer professionellen Produktentwicklung noch ab, damit wir auch am Ende ein sicheres Lebensmittel haben. Aber die Grundideen entstehen immer hier und die Anstöße, was denn vielleicht eine neue Idee sein könnte, die ziehen wir schon sehr, sehr stark aus unseren Daten. Das heißt, wir benutzen ja eine Software, GetKlar, wirst du wahrscheinlich auch kennen. Liebe von Grüße Max. An Max, Shoutout. Genau. Und Justin, mit dem ich da auch viel schon gemacht habe. Und ja, da siehst du einfach unfassbar gut, welcher Kunde kauft wann wieder das Produkt, welches kauft er nicht, welche kauft er in welcher Kombination. Also hast einfach super viel Daten über deine Produktzusammenstellung, über die Retention der Produkte. Wir haben ja auch das Prinzip dieses Nachfüllbeutels, ja, also bei uns soll man sich nicht immer wieder ein neues Glas kaufen, sondern einmal das Glas kaufen, ins Regal stellen und dann über kompostierbare Nachfüllbeutel eben wieder befüllen. Und da sehen wir schon sehr, sehr gut, welche Sorten halt einfach dauerhaft wieder gekauft werden, ja, und wo die Leute einfach drauf abschmieren, weil die so gut sind. Und andere, ja, gerade auch speziellere, um vielleicht mal den Mate zu nennen. Ja, Mate ist, war vor 2-3 Jahren ein super Hype-Produkt. Ist es auch immer noch als abgefüllte Flasche, aber so als Aufgusstee merken wir schon, dass der Markt dahinter einfach kleiner ist. Ja, also wir sind, glaube ich, im Markt super gut und haben wirklich einen sehr, sehr guten Tee, aber der Markt an sich ist einfach klein. Ja, und wenn jemand ein Mate-Freak ist und bei uns dann ein Glas Mate bestellt, das ist für uns auch nicht der lukrativste Kunde am Ende.
Ja, was sind bei euch die Bestseller im Teesortiment?
Wir haben tatsächlich letztes Jahr unsere heiße Zitrone rausgebracht. Die funktioniert wahnsinnig gut. Die ist aber auch einfach gut, muss man sagen. Da haben wir schon ein echt gutes Produkt auf die Beine gestellt.
Den muss ich mal probieren.
Ja, auf jeden Fall. Ich schicke dir mal was zu, auf jeden Fall. Und dann haben wir tatsächlich, wir haben ganz am Anfang nur mit 3 Tees gestartet. Also wir hatten ein super Mini-Sortiment am Anfang. Und diese 3 Tees sind aber auch bis heute einfach noch unfassbar erfolgreiche Tees. Das ist praktisch unser Superfruit, ist ein Früchtetee. Wachmacher ist ein Grüntee, der einfach viel Koffein enthält. Und die Schlafmütze ist, wie der Name sagt, einfach ein Räubisch-Tee mit Baldrian und so weiter. Und diese 3 Tees plus die heiße Zitrone sind, die setzen sich auch schon deutlich ab. Also wir haben ein ziemlich breites Portfolio, okay, was gut gekauft wird, aber diese 4, die treiben schon an. Und da merken wir auch, dass gerade Erstkunden und auch mal Paketbeilagen und so weiter, da haben wir uns schon ganz krass drauf fokussiert, dass wir da wirklich unsere Bestseller mit reingeben, damit wir die Leute einfach überzeugen.
Habt ihr mal probiert, zum Beispiel so die heiße Zitrone mit einer anderen Sorte zum Kreuzen?
Du meinst?
Also zum Schauen, wie das dann ankommt, so die Zutaten, genau, die Bestselling-Zutaten nehmen und in ein Produkt packen.
Eigentlich eine interessante Herangehensweise, ja. Haben wir tatsächlich so noch nicht gemacht. Also wir haben jetzt nicht gesagt, wir nehmen eine halbe heiße Zitrone und einen halben Superfood und kippen es zusammen. Aber klar, man muss sich halt anschauen, okay, was sind vielleicht die Einzelfaktoren in dem Produkt, die es attraktiv machen? Das ist natürlich, wie immer bei Lebensmitteln, der Geschmack natürlich. Aber da würde ich auch gerade bei dem Wachmacher und der Schlafmütze sagen, es ist einfach die Funktionalität. Ja, und es schreiben auch täglich Leute, ey, diese 2 Tees, die helfen mir einfach morgens aus dem Bett zu kommen und abends wieder ins Bett zu tauchen. So. Und das sind halt wirkliche Mehrwerte, die wir bieten. Ja. Und es geht halt über den Geschmack hinaus. Und diese Mehrwerte kann man, denke ich, auch auf verschiedene andere Bereiche vielleicht erweitern. Aber da könnt ihr oder kannst du auf jeden Fall gespannt sein. Da wird noch einiges kommen.
Finde ich ultra interessant. Was mich interessiert, wie viele Tees habt ihr insgesamt im Sortiment zwischenzeitlich?
Da müsst ihr jetzt grob. Also ich glaube, wir haben 16 Teesorten und nochmal 4 Eistees, die praktisch dafür gemacht sind, dass man sie dann kalt trinkt. Ja, das heißt, die Rezeptur ist ein bisschen angepasst, weil heiße und kalte Sachen einfach nochmal andere Geschmäcker im Mund lösen. Und diese 4 Eistees zum Beispiel, da haben wir auch ganz klassisch Eistee Pfirsich, Eistee Zitrone. Und die kommen auch einfach sehr, sehr gut an. Und damit schaffen wir es auch immer ganz gut, unser eigentliches Sommerloch, was man mit Tee, glaube ich, eindeutig hat, doch ganz gut zu überbrücken und dort die Sales eben komplett darauf zu lenken.
Got it. Aber inwieweit ist die Community bei der Produktentwicklung bisher eingebunden? Also ist es wirklich so, dass ihr einfach schaut, was im Markt gut ankommt und was ihr als ein Team feiert? Oder ist es auch so, dass ihr Umfragen macht und fragt, hey, welche Geschmäcker wünscht ihr euch noch?
Ja, auch. Also wir fragen natürlich oder oft müssen wir gar nicht viel fragen tatsächlich, weil die Leute einfach, unsere Community ist sehr, sehr aktiv. Ich glaube, es liegt ein bisschen daran, dass es einfach ja, auch oft Leute schon ein bisschen höheren Alter sind, die uns dann, die sich dann auch mal die Zeit nehmen, uns irgendwie eine lange E-Mail zu schreiben, wo sie sagen, hey, das finde ich super, das finde ich, könnte man nochmal verbessern. Also wir haben da echt eine super Community, die uns auch immer wieder Feedback gibt. Und klar, es ist eine Mischung aus einmal irgendwie Community befragen, behören oder anhören, aber natürlich auch wirklich auf Daten zu schauen. Weil am Ende kann dir vielleicht ein Kunde sagen, hey, der Tee schmeckt richtig scheiße, bitte werf den wieder aus dem Sortiment. Aber ja, wenn 99% aller anderen Kunden sagen, ey, ist ein geiler Tee, dann sollte einen diese eine E-Mail da, die da jetzt angekommen ist, nicht beunruhigen. Und genau, sonst versuchen wir unsere Umfragen schon immer in möglichst großen Zahlen zu haben über unseren Newsletter eben, damit wir dort sehr signifikante Aussagen haben und eben nicht so ja, mal 5 E-Mails, woran wir dann so eine Geschäftsentscheidung treffen.
Geil. Ey, Testi, die mir gerade spontan einfällt, was ihr machen könnt. Das kenne ich von kennst du Domino's Pizza?
Ja, ja.
Was die mal gemacht haben, die haben einfach Pizzas, die es nicht gibt, auf die Website genommen, dass du bestellen kannst, so richtig verrückte Geschmäcker, haben einfach geschaut, ob die gekauft werden würden.
Ja, ja.
Das kann ich mir bei euch richtig gut vorstellen mit Teesorten auch, dass ihr es auf die Website packt, bestellt es noch gar nicht und schaut einfach, würden Leute es in den Warenkorb hinzufügen.
Ja, ja, das finde ich an sich auch einen super spannenden Ansatz, aber ich frage mich halt, irgendwann muss man doch auch ein bisschen aufpassen, weil am Ende des Tages musst du ja den Kunden dann spätestens im Checkout sagen, ja, okay, Produkt gibt's doch nicht oder irgendwie dann danach eine Storno schicken. Und also finde ich eine super Idee an sich, aber ich frage mich manchmal auch, wie das dann vielleicht bei Kunden ankommt, wenn wir auf einmal, gerade die, die uns gut kennen, irgendwelche random Sorten spawnen und dann auf einmal, ja, gibt's doch nicht. Und dann ist es so, hä? Also, aber finde ich an sich eine super Idee, allein über Website und auch mal über, ja, über Ads und so weiter gucken, was wird denn geklickt, welche Sorten sind denn vielleicht auch für Leute, die uns noch gar nicht kennen, also jetzt gar nicht Thema Retention, sondern welche Sorten kommen dann vielleicht auch vorne hin gut an. Dafür ist das, glaube ich, echt wichtig, dass man einfach mal lostestet.
Definitiv. Also wenn ihr da was macht, gebt auf jeden Fall ein Update durch. Interessiert mich richtig.
Ja, definitiv.
Eine Sache, die mich auch noch interessieren würde, ob ihr es schon getestet habt, Abo-Modell bei euch.
Ja, ja, wir haben es in einen relativ, ich sag mal, schlechten Test gegeben. Also wir haben es nie mal jetzt wirklich sauber aufgesetzt mit wirklich jetzt A/B-Testing, sondern wir hatten es mal auch zu einem sehr ungünstigen Monat. Das war Anfang vom Sommer. Da wird sich wahrscheinlich, wenige Leute werden sich da ein Tee-Abo irgendwie reinholen. Wir wollen das jetzt tatsächlich in Q4 nochmal sauber testen und nochmal wirklich gucken, ja, wie die Leute das einfach finden. Ich bin so ein bisschen zwiegespalten. Also auf der einen Seite, der Wert von einem Abo-Modell ist, glaube ich, nicht runterzureden. Das kann ein super wichtiger Kanal sein für auch einfach verlässliche Umsätze, die man dann irgendwann macht. Wir haben allerdings über unser Konzept, dass wir wirklich sagen, hier, kauf einmal ein Glas, füll dann mit deinem Beutel nach, könnte man natürlich sagen, okay, dann soll der Kunde halt einfach diesen Beutel bestellen und kriegt es immer wieder. Die meisten Kunden verhalten sich aber bei uns eher so, dass sie erstmal ein paar Tees probieren und dann in der nächsten Bestellung die Tees, die sie gut fanden, nachbestellen, aber zusätzlich nochmal neue Gläser ausprobieren. Und in so einem Abo-Modell habe ich dann manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass man sich dann als Kunde, dass man dann ungern zusätzlich zum Abo nochmal Einzelbestellungen auslöst, um andere Sachen zu probieren. Also ich bin noch nicht ganz entschlossen oder ich habe noch keine These, ob es funktionieren wird bei uns oder nicht. Aber ich glaube, Tee und Kaffee sind definitiv die Produkte, wo Subscription voll Sinn macht.
Ah, könntest du nicht zum Beispiel einfach den Kunden erlauben, also sorry für den Brainstorm gerade, aber das ist nochmal eine Idee, ja, die ich habe. Könntest du den Kunden nicht erlauben, auch zum Beispiel zur nächsten Abo-Bestellung was dazu neu auszuprobieren?
Ja.
Logistisch wahrscheinlich Riesenaufwand, genau, aber...
Genau. Also deswegen haben wir das auch erstmal so ein bisschen nach hinten geschoben, weil das ist halt IT-seitig und logistisch auch echt eine Herausforderung und da mussten wir uns jetzt gezwungenermaßen, wir haben jetzt die Gewürze released, wir haben heute übrigens, auch ganz lustiger Side-Fact, heute haben wir unsere Adventskalender gelauncht, Ende August, was irgendwie absolut verrückt ist, aber was inzwischen halt komplett normal ist und haben tatsächlich auch heute den, ja, ich glaube, aktuell umsatzstärksten Tag, den wir je hatten im Shop, was ich verrückt finde, dass Leute Ende August schon Adventskalender kaufen und das rein über Newsletter, also es ist Wahnsinn. Ja, aber genau, was das Abo-Modell angeht, das werden wir jetzt auf jeden Fall testen.
Erstmal Congrats dann, dass die Adventskalender so gut laufen schon.
Ja, danke.
Was mich interessiert, wie testet ihr ganz vorne? Wie bekommt ihr Leute dazu, dass die Tee trinken?
Gute Frage. Also wie bekommen wir Leute dazu, dass sie Tee trinken? Ich glaube, in erster Linie greifen wir schon mal die Leute ab, die eh schon Tee trinken. Und ganz vorne testen wir, also unser stärkster Kanal ist Facebook, Instagram immer noch. Und da testen wir einfach sehr, sehr viel über verschiedene Ansprachen. Es gibt auch bei uns jetzt nicht den einzigen goldenen Hook, den wir überall anwenden und der funktioniert immer, sondern wir haben Leute, die kaufen uns, weil wir einfach super guten Bio-Tee machen, ja, der einfach sehr, sehr hochwertig ist und wirklich geil schmeckt. Andere Leute kaufen uns wegen unseres Konzepts, ja, das heißt, die sagen, ey, einfach ein bisschen nachhaltiger als irgendwie immer wieder neue Teebeutel in plastikverschweißten Verpackungen zu kaufen, kaufe ich mir lieber einmal das Glas, stelle mir das schön in die Küche und habe da einfach ein nachhaltigeres Konzept. Viele Leute kaufen uns tatsächlich einfach auch, weil sie es schön finden, ja, weil sie es auch gerne mal verschenken. Also wir haben gerade zu Q4, haben wir letztes Jahr über einen Post-Purchase, sage ich mal, erfragt, haben wir über 50% Geschenkkäufe. Ja, das heißt, krass, wir werden einfach sehr, sehr viel als Geschenk verkauft, entweder als Einzelglas oder halt in den Boxen. Und auch bei den Adventskalendern gehen wir stark davon aus. Das war auch letztes Jahr so, dass da sehr viel auch verschenkt wird, weil auch der einfach optisch was hermacht. Ja, das gefällt irgendwie vielen und gerade mit den Gewürzen, die ja im Prinzip jeder Mensch irgendwie gebrauchen kann, der nur ansatzweise kocht, sind wir da, glaube ich, einfach ein sehr attraktives Produkt für viele Leute. Ja, das würde ich sagen, sind so die Hauptkaufaspekte, die wir haben. Aber da gibt es natürlich auch ganz verschiedene Sachen, die wir testen. Ja.
Testet ihr dann auch wirklich so ganz vorne die Angles, schenkt den Tee versus trink selber guten Tee, der nachhaltig ist?
Genau, ja. Also wir testen gerade auch zu Zeiten, wo Geschenke relevant sind, weil klar, jeder hat einmal im Jahr Geburtstag und kaufen auch Leute übers Jahr hinweg einfach Geschenke bei uns. Aber gerade zu diesen Peak-Geschenkzeiten, also Muttertag, Ostern, Weihnachten, da gehen wir schon ganz, ganz klar in die Kommunikation. Hey, perfektes Geschenk, ja, kleines Mitbringsel. Ja, oft verkaufen wir das auch jetzt gar nicht als so Riesending, sondern hier so ein süßes kleines Glas mal für jemanden, für Teeliebhaber oder jetzt für kleine Chefköche oder was auch immer, sowas in die Richtung. Und da testen wir vorneweg sehr, sehr viel. Also das heißt, wir testen tatsächlich zum einen viel über Statics, also über Images einfach, testen aber auch gerade jetzt in den kommenden Monaten werden wir viel über UGC auch testen und da machen wir wirklich teilweise alles, ja, vom Geschenk bis nachhaltig, bis Bio, bis zuckerfrei, bis all diese Angles testen wir und da funktionieren manchmal die besser und manchmal die.
Wie schaut da euer Testing-Prozess dann aus? Also was Creatives angeht und die Ads, die einzelnen?
Ja, also relativ klassisch würde ich sagen. Wir machen praktisch immer, nehmen wir jetzt mal Beispiel, wir nehmen ein Image, ja, was praktisch mit nochmal einem Textbanner oben und vielleicht einem Call to Action unten versehen ist. Und dann nehmen wir halt das gleiche Ding und rotieren praktisch nur die Texte oben durch oder rotieren mal den Call to Action durch oder rotieren mal die Farben durch, rotieren das Bild durch. Also wir gehen da sehr, sehr, sag ich mal, statisch vor, dass wir wirklich immer nur eine Variable at a time wechseln und dann halt gucken. Und das ist, glaube ich, das Problem dann, welche Daten guckt man sich dann wirklich an, um wirklich zu wissen, was gut funktioniert. Ich meine, das ist ja jetzt wirklich das Thema in unserer Branche Number One. Also wie, ja, werten wir richtig aus, wie attribuieren wir? Das ist bei uns auch ein Thema. Aber ich denke, da haben wir inzwischen einen ganz guten Weg gefunden, das herauszufinden.
Seid ihr auch mit Besser im Glas im Retail?
Ja, da sind wir auch im Retail. Da muss man ganz klar sagen, es funktioniert. Es funktioniert auch gut und es schafft auch sehr viel Trust. Also ja, das merkt man schon, dass Leute auch über Post-Purchase machen wir relativ viel, sagen, hey, ich habe euch halt mal im Supermarkt gesehen und jetzt wurde mir mal diese Werbung ausgespielt und dann habe ich es mal probiert. Ja, das heißt, dieser Faktor, dass man mal im Supermarkt gesehen wird mit einem großen Aufsteller und da steht, hey, und man sieht diese Tees, guckt die sich auch mal an, der weiß, wie groß die sind und so weiter und kauft dann online. Das passiert bei uns schon relativ viel. Man muss aber dazu sagen, dass das Produkt an sich vom Packaging nicht das ideale Einzelhandelsprodukt ist. Ja, man muss einfach ganz klar sagen, Packaging im Retail und Packaging im Online-Bereich sind einfach zwei unterschiedliche Sachen und deswegen übrigens auch die Trennung. Also Nosuga, unsere Marke, die ist 100% Retail oder sagen wir 95% Retail und die sind halt auch dafür ausgelegt. Ja, das heißt, das Packaging haben wir uns ganz genau angeschaut, wie stechen wir da ins Auge, gerade als unbekannte Marke sucht uns ja niemand im Supermarkt, sondern wir müssen halt irgendwie, also unser Produkt muss die Leute finden und das halt über einen Eyecatcher. Und das geht dann oft mit, ja, sag ich mal, knalligen, bunten Farben besser als mit einem Glas, was dann in einem Supermarktregal schon auch mal untergehen kann.
Da mal eine Frage, habt ihr aus dem Retail dann irgendwelche Tests und Learnings gehabt, die ihr für online auch benutzen konntet, was so Attention-Grabbing angeht?
Jein. Also man muss sagen, so richtig signifikantes Testing ist im Offline-Bereich ultra schwierig. Ja, weil du hast, also ob ein Produkt performt oder nicht im Supermarkt, ist von so vielen Faktoren abhängig, die du kaum in ein sauberes, sag ich mal, Modell gießen kannst. Also es ist die Frage, wo ist der Supermarkt? Ja, ist das jetzt ein Dorf? Ist das eine Großstadt? Ist das irgendwie ein Riesencenter? Ist das ein Mini-Supermarkt? Wo steht die Ware? Ist die im Eingangsbereich platziert auf einem schönen Display mit großen Schildern drüber oder steht die in irgendeiner Ecke und verstaubt? Und das bedeutet, wenn wir jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, die Hypothese aufstellen, soll jetzt unser Topschild von unserem Aufsteller lieber grün oder lieber rot sein, dann ist das super schwierig, wirklich eine signifikante Aussage zu treffen, weil wir wissen zwar, okay, in dem steht jetzt ein grüner, in dem ein roter, aber vielleicht ist in dem gerade, was weiß ich, irgendwie eine Baustelle vor dem Rewe und in dem ist irgendwie, also weißt du, was ich meine? Es sind einfach so viele Faktoren. Es
sind nochmal ganz andere Faktoren.
Ne? Genau, die haben einfach so einen riesen Einfluss, dass man dann schlecht sagen kann, ja, ganz klarer Sieger ist jetzt das rote oder das grüne Schild. Und was wir aber definitiv auch über den Retail lernen, ist halt einfach über unsere Produkte. Also Abverkauf und so weiter, den kann man dann schon ganz gut beobachten und sehen, okay, welche Sorten kommen denn gut an, ja. Aber vielmehr jetzt, was so POS-Material oder irgendwie Werbematerial angeht, eher schwierig, muss man sagen.
Got it. Richtig interessant. Wenn ihr jetzt neu, oder was ich mir noch, wenn ihr neue Marketingkanäle angeht, wie testet ihr das?
Schwierig. Also ich muss ganz klar sagen, wir haben die letzten Monate einfach aus Kapazitätsgründen es irgendwie nicht so geschafft, wie ich es mir wünschen würde, neue Kanäle anzugehen. Also Thema TikTok ist ja momentan riesig, wo jeder sagt, hey, ist zwar noch nicht die Conversion-stärkste Plattform, aber günstige CPM, man kriegt irgendwie ein bisschen Awareness und auch dort wird ja gesagt, dass TikTok da eigentlich massiv underreported und eigentlich viel mehr doch besser läuft, als man so im ersten Moment denkt. Und wenn wir oder was wir jetzt für einen Plan mit TikTok haben, ist wirklich erstmal, um einfach den Initialaufwand ein bisschen geringer zu halten, wirklich mit, da wird jetzt jeder sagen, ah, das wird nicht funktionieren, aber wir werden erstmal mit Instagram-Ads, das heißt die Sachen, die wir für Instagram praktisch als erfolgreiche Videos identifizieren und gleichzeitig aber auch mit dem Hintergedanken, die sollten schon für TikTok auch funktionieren. Das heißt, ein bisschen dynamischer, ein bisschen mehr Witz drin und jetzt nicht irgendein einminütiges Video, wo irgendjemand was über unseren Tee erzählt. Und dann würden wir dort eben reingehen in erste Tests und einfach ausprobieren, viel machen. Gerade bei TikTok würde ich sagen, ist auch ein sinnvoller Weg, diese Ads einfach erstmal organisch zu posten und zu gucken, okay, kommt man mal auf die 1.000, 2.000, 3.000 Views? Und wenn das der Fall ist, würde ich sie tatsächlich dann in eine Kampagne geben.
Bewerben.
Genau. Ähnlich wie mit Pinterest. Pinterest ist für uns eigentlich auch ein super Kanal, jetzt rein von der Zielgruppe. Ja, da sitzen auch Leute, die sich gern zu Hause schön machen, sich vielleicht auch mal so ein Gläschen bestellen, um die Küche so ein bisschen aufzuschmücken. Dort machen wir das ähnlich, also natürlich nicht mit Videos und so, sondern da ist ja eher diese Pins und vielleicht auch mal ein Rezept und so weiter, solche Sachen, und da gehen wir dann eben rein und fangen im Prinzip ähnlich wie bei Facebook, Instagram an, auch dort zu testen und uns am Ende des Monats mal die Ergebnisse anzuschauen und zu gucken, macht das für uns Sinn oder nicht.
Got it. Was ist mit Influencern oder Influencer-Kollabos? Wird sich ja brutal gut anbieten bei euch.
Ja, absolut. Haben wir auch viel gemacht. Also machen wir auch immer noch. Man muss aber auch dort sagen, ähnlich wie bei Facebook, Instagram sind einfach die Kosten enorm gestiegen. Ja, also teilweise haben Influencer früher ihre 15, 20 Euro TKP genommen und wir kriegen inzwischen teilweise Angebote über 60, 70 Euro. Und da ist es einfach am Ende schwer, wenn man jetzt keine Brand ist, die Millionen im Rücken hat und sagt, hier, komm, Branding, 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 wenn wir halt dort mit dem Ziel, ein 2-5er oder 3er ROAS über so eine Kampagne zu bekommen, wenn das unser Ziel ist, dann kommen wir halt nicht weiter. Das ist nicht weit. Deswegen sind wir da auch gerade ein bisschen am Überlegen, ob wir den Kanal, weil der super wichtig für uns ist, weiterhin nutzen, aber ein bisschen mehr als wirklich Top-Top-Funnel betrachten und halt dort ja Brand Awareness und Branding einfach mitzumachen.
Habt ihr mal überlegt, mit Influencern Tee zusammen zu produzieren? Also zum Beispiel Influencer A hat seinen eigenen Tee bei euch.
Ja, ja.
Wird sich ja ultra anbieten, oder?
Mega. Also das ist auch was auch schon länger bei uns auf dem Tisch liegt. Was, glaube ich, einfach auch ein spannendes Modell sein kann, weil meistens funktionieren ja auch solche Modelle so, dass der Influencer praktisch an den Abverkäufen mitverdient. Ja, das heißt, wir gehen im Prinzip das Risiko ein, klar zu produzieren, uns das Produkt auch auf Lager zu legen und auch der ganze Entwicklungsaufwand. Aber so kann man natürlich einfach eine super geile langfristige Kooperation starten, wo einfach am Ende beide irgendwie glücklich mit sind. Und da will ich jetzt noch nicht zu viel verraten, aber da haben wir für nächstes Jahr schon einige Sachen, zumindest in grober Planung.
Da eine Sache, die mich interessieren wird, macht ihr Influencer hauptsächlich über Instagram dann oder auch YouTube?
Nur Instagram. YouTube haben wir tatsächlich noch gar nicht gemacht. Doch, stimmt nicht. Wir haben zweimal YouTube gemacht. Keine große Stichprobe, aber wir haben da einfach gemerkt, dass auch dort, das ist aber auch schon ein bisschen her, das war eher jetzt Q1, Q4 letzten Jahres, hat nicht gut funktioniert. Ich glaube aber, dass es gut funktionieren könnte. Also auch das steht jetzt für Q4 an. Also man muss generell wissen, bei uns, wir machen über 50-60% unseres Jahresumsatz in Q4. Ja, wir sind einfach ein ganz klassisches Krass. Q4-Produkt. Das heißt, all diese großen Dinge, die wir machen, also auch mal die großen Risiken, mal wirklich einen Influencer zu nehmen, der halt mal fünfstellig kostet, das sind halt Sachen, die machen wir nicht im Juni, sondern die machen wir halt alle im Oktober, November, weil dort einfach die, ich sag mal, die Relevanz unseres Produkts viel größer ist. Klar hat man auch höhere CPM in der Zeit, aber für uns ist das Verhältnis ganz klar, in der Zeit funktioniert alles gefühlt doppelt und dreifach so gut.
Darfst du was sagen über die Größe, wie groß ihr gerade schon seid? Also sind wir siebenstellig, achtstellig im Jahr?
Wir sind noch so siebenstellig. Wir haben uns jetzt zuletzt im Jahr vervierfacht. Genau, fast vervierfacht. Wir sind jetzt oder waren jetzt letztes Jahr bei 1,5 Millionen Umsatz, wo auch der Großteil online tatsächlich ist. Also Retail ist bei uns auch mega stark und solide, aber so die richtig großen Umsätze haben wir tatsächlich letztes Jahr auch viel über einen Adventskalender gemacht. Das war bei uns wirklich ein Top-Produkt. Ich meine, der große Unterschied ist einfach hoher Warenkorb. Ja, wir haben da durchschnittliche Warenkörbe von 80 bis 90 Euro, ansonsten von 40 bis 50 Euro. Das heißt, da können wir einfach richtig auf die Kacke hauen und halt auch haben einfach mehr Luft im Marketing. Genau, und für dieses Jahr haben wir auch das Ziel, uns zu verdreifachen. Ist ambitioniert, weil wir auch gleichzeitig profitabel sind, aber ist ein Ziel, was wir, denke ich, schon noch erreichen können.
Bei dem Wachstum, das ihr jetzt in den letzten Jahren gehabt habt, was waren die größten Fuck-Ups und Fails, die ihr gehabt habt?
Also ich glaube, wir haben nie so einen richtigen Fail gehabt, dass man irgendwie sagt, da sind uns jetzt, was weiß ich, wie viel Euro flöten gegangen oder wir haben sonst was komplett in den Sand gesetzt. Wir haben, glaube ich, all unsere Fails immer mit drei zugedrückten Augen irgendwie noch überlebt. Oft war das Thema einfach Liquidität. Ja, das heißt, um so ein Wachstum irgendwie hinzubekommen, musst du ja auch gerade vor so einem Q4 dir die Lager sowas von vollhauen, dass du einfach dort immer ja gutes, irgendwie ja eine Menge an Cash brauchst, um das erstmal vorzufinanzieren. Ja. Und da sind wir tatsächlich ein paar Mal wirklich, wirklich knapp vorbeigeschraubt an, ja, halt wirklich am Ende einer Zahlungsunfähigkeit. So hart muss man das sagen, aber wir haben es dann am Ende doch immer geschafft, haben uns jetzt auch deutlich besser aufgestellt, über Banken alles und jetzt sind wir gut gerüstet und dieses Jahr wird uns das auf jeden Fall nicht passieren.
Also habt ihr keine, oder arbeitet ihr mit irgendeinem Warenvorfinanzierer zusammen oder alles Hausbanken?
Banken. Wir haben auch mal mit Clearco und so weiter gesprochen, die dann ja immer so Modelle fahren, dass man irgendwie anteilig am Umsatz und so weiter bekommt oder rückzahlt. Wir haben halt, ich weiß nicht, wenn das halt 6-7% kostet, Zinsen, dann ist das halt schon happig. Ne? Also wir sind da eher bei 1-2% aktuell, die wir zahlen. Und das ist halt aufs Jahr gesehen dann irgendwann schon auch eine Stange Geld, die du da allein für Zinsen zahlen kannst. Ne?
Ach krass, macht auf jeden Fall Sinn so.
Ja.
Ultra spannend, wenn du jetzt so mal 3, 4, 5 Jahre in die Zukunft schaust, wo soll MeinT stehen?
Wir wollen europäischer Marktführer werden. Nee, Quatsch, so weit werden wir wahrscheinlich in den paar Jahren nicht kommen.
Weltweit?
Ja, weltweit vielleicht irgendwann dann. Nee, wir wollen einfach wirklich eine sehr gesunde, solide, nachhaltige Brand aufbauen, ja, die weder groß auf Pump läuft, noch irgendwie jahrelang jetzt in den roten Zahlen ist, um dann irgendwann mal zu verkaufen, sondern wir wollen hier wirklich ein solides Ding aufbauen, einfach Stück für Stück weiter wachsen, ein geiles Team aufbauen. Ich meine, wir sind inzwischen auch knapp 20 Leute hier und es macht einfach Bock. Ja, wir haben einfach wirklich Spaß daran, immer wieder neue Produkte zu entwickeln, immer hier, ich meine, man muss auch sagen, Lebensmittel ist auch einfach ein geiler Bereich. Also ich bin sehr happy, dass wir eigentlich da drin stecken, weil du bist einfach mit deinem Produkt super nah am Kunden. Du kannst, blöd gesagt, deine eigenen Produkte essen, probieren, trinken, was auch immer. Und deswegen sehe ich jetzt gar nicht so groß die Aussicht, dass wir da jetzt, was weiß ich, verkaufen oder irgendwie rausgehen, sondern ich will das auf jeden Fall noch ein paar Jährchen machen und dann schaut man halt mal, wo es hingeht. Aber ich denke, wir sind jetzt mit unserem Bereich Tee, Gewürzen und unserer Retail-Brand sind wir sehr breit und sehr gut aufgestellt und wollen da jetzt einfach das Beste rausholen und wirklich eine gute Kundenbase haben. Wir haben halt das große Glück, dass unsere Retention echt gut ist, ja, dass wir da wirklich sehr zufriedene Kunden haben und ja, ist ja irgendwo auch ein schöner Weg, wenn man ein Produkt hat, was jetzt nicht die Welt groß verändert, aber zumindest mal ein bisschen nachhaltiger und ein bisschen besser ist als viele andere am Markt.
Aber geil. Ey, Paul, mit dem fachlichen Teil sind wir soweit durch. Alles, ich muss sagen, kranke Insights. Ich glaube, jeder kann richtig viel mitnehmen. Was ich eingeführt habe bei mir im Podcast zum Schluss von jeder Folge, sind einfach ein paar persönliche Fragen.
Klar, her damit.
Weil ich einfach ultra feier, so die Person hinter der Company und dem Management und den ganzen Daten kennenzulernen.
Ja.
Erste Frage, wir optimieren und testen ja immer auf Daten, aber selten so im Leben, was man erleben muss und dass man glücklich ist.
Mhm.
Was sind so die 3 Experiences, die du jedem rätst, die er mal austesten sollte im Leben?
3 Stück? Oh je. Okay, also eine fällt mir ganz schnell ein. Ich bin, nachdem ich mit dem Abi fertig war, mit 17, habe ich ein Jahr lang in Thailand gelebt und habe dort praktisch an einer Schule gearbeitet, irgendwo auf einem Dorf in Thailand. Und ich muss sagen, jetzt gerade auch rückblickend, aber auch in dem Jahr selbst, das war einfach eine Erfahrung, jetzt gar nicht auf fachlicher Ebene oder so, sondern wirklich auf ja, einer persönlichen Ebene, sich dort mal richtig ins kalte Wasser zu werfen und mal mit Problemen, Konflikten, anderen Kulturen und so weiter klarzukommen. Das hat mich, glaube ich, als Mensch schon sehr, sehr weiterentwickelt, es hat eine riesen Neugier in mir entwickelt und es muss jetzt nicht ein Jahr sein und es muss auch nicht unbedingt irgendwo ganz am Arsch der Welt sein, aber mal eine Zeit lang sich wirklich in ein Umfeld zu werfen, wo man weder Menschen kennt noch weiß, wie es funktioniert und irgendwie erstmal sich auch ein bisschen unterordnen muss, sage ich mal, das tut schon, glaube ich, sehr gut Verständnis für andere auch Lebensrealitäten für andere Situationen und so weiter zu bekommen und hat mir zumindest geholfen, auch mit Problemen und ja mit Sachen, die einfach unerwartet kommen, besser umzugehen. Sonst wäre ich hier, glaube ich, schon 10-mal irgendwie halb umgefallen, weil als Unternehmer ist es einfach so, du bist den ganzen Tag damit beschäftigt, Probleme zu lösen, Brände zu löschen und wenn du da nicht die Ruhe bewahren kannst und irgendwie einen kühlen Kopf bewahrst, dann hast du ein großes Problem, würde ich sagen. Das wäre so das Erste. Zweite, also ich würde es jetzt vielleicht nicht als konkrete Erfahrung nennen, aber was ich wichtig finde, ist einfach eine Neugier aufrechtzuerhalten, ja, dass man irgendwie sich mit neuen Themen, die kommen, ich meine, eine Neugier kann man auch nicht immer erzeugen, die muss halt irgendwie auch aus einem selbst kommen, aber sich einfach immer mal wieder mit neuen Themen zu beschäftigen, mit neuen Leuten zu unterhalten, neue Eindrücke zu bekommen, das hilft schon enorm dabei, sich persönlich weiterzuentwickeln und auch einfach ja im Leben herauszufinden, warum, blöd gesagt, bin ich eigentlich hier, was will ich eigentlich machen? Wenn man nie was Neues ausprobiert, dann wird man auch nicht herausfinden, was einem Spaß macht. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass man gerade wenn man, was weiß ich, ich weiß jetzt nicht, wie alt deine Zuhörer im Schnitt sind, aber wenn man mal irgendwie aus dem Studium kommt oder aus der Schule kommt, dass man einfach mal ein Praktikum irgendwo macht. Ja, irgendwo mal, hey, das würde mich vielleicht interessieren, das gucke ich mir mal an und dann gucke ich mir vielleicht nochmal was anderes an und dann gucke ich mir vielleicht nochmal was anderes an, aber wenigstens hast du ein paar Sachen gesehen und weißt am Ende vielleicht auch nur, was dir nicht gefällt, aber das sind alles so Insights über dich selbst, die, glaube ich, ultra wertvoll sind.
Ey, geile Punkte. Wenn du keinen dritten hast, müsst du nicht auf Zwang machen.
Ja, dritter müsste ich mir jetzt wahrscheinlich aus den Fingern ziehen, also lassen wir es lieber.
Ultra geile Tipps, Paul. Ich muss sagen, du wirkst brutal selbstreflektiert, deswegen finde ich die nächste Frage umso spannender. Wie misst du einen Erfolg in deinem Leben? Mit welcher KPI? Also was ist deine Main KPI im Leben?
KPI, also so durch bin ich dann doch noch nicht, dass ich mein Leben in KPIs bemesse. Aber boah, es ist eine gute Frage. Was ist die Main KPI? Also am Ende ist, glaube ich, ist das Leben doch trotz der vielen Daten, die wir irgendwie haben, am Ende immer noch ein Bauchgefühl. Ja? Also für mich ist einfach wichtig, fühle ich mich wohl mit dem, was ich tue? Habe ich Bock drauf? Ist das irgendwie was, wo ich einfach morgens gerne hingehe, auch wenn Probleme und Stress und vieles auf mich wartet, was nicht immer angenehm ist. Also ich glaube, zu denken, dass ein eigenes Unternehmen zu haben super angenehm wäre und man den ganzen Tag eigentlich nur da sitzt und sich freut, wie gut es läuft, das ist Quatsch. Also du bist einfach jeden Tag immer wieder mit neuen Problemen konfrontiert und deswegen ist es, denke ich, sehr, sehr wichtig, dass man irgendwo einen Sinn darin sieht, was man macht, ja, dass man auch merkt, dass man sich weiterentwickelt und sich, glaube ich, am Ende nicht zu großen Kopf darum macht, wie es jetzt in der Zukunft weitergeht, ist das jetzt die richtige Entscheidung? Also wenn man zu viel zweifelt und zu viel Entscheidung ständig abwägt und nicht mal auf den Punkt kommt, das ist, glaube ich, schwierig. Deswegen höre ich am Ende des Tages doch relativ viel noch auf meinen Bauch. Ja.
Ach, geil. Also ultra geile Punkte, Paul. Kurz zusammengefasst, habt Spaß am Leben.
genau.
Ah, mega. Ich muss sagen, mich hat's mega gefreut, dass du heute da warst. Richtig, richtig geile Folge. Ich glaube, jeder kann was mitnehmen.
Ich hoffe.
Wenn man sich mit dir connecten mag, wo kann man dich am besten auffinden?
LinkedIn eigentlich, würde ich jetzt mal sagen. Ich habe zwar auch eine E-Mail, aber ich glaube, wenn man sich jetzt rein mal connecten will, ist LinkedIn ganz gut. Mein Name wird zwar ein bisschen komisch geschrieben, aber der steht bestimmt im Titel.
Unter den Shownotes. Packen wir einen Link einfach rein zu deinem Profil.
Ja, also ich bin da gerne mal offen auch für einfach nur einen Austausch. Also das ist vielleicht auch noch ein kleiner, doch, dann habe ich doch noch einen dritten Tipp. Ganz wichtig, sprecht mit anderen Unternehmern, auch wenn es nur mal eine Viertelstunde ein Videocall ist, um mal zu fragen, hey, was treibt ihr gerade, was treibt euch so rum? Es ist super wichtig, mal aus der eigenen Unternehmensbubble rauszukommen und auch zu sehen, dass es bei anderen das Gras auch nicht grüner ist. Das ist, glaube ich, immer eine ganz wichtige Erkenntnis, die man sich immer mal wieder einholen muss. Aber auch ganz klar inhaltlich einfach dazu zu lernen. Ja? Also ich glaube, am meisten lerne ich inzwischen immer noch, wenn ich mit irgendwie anderen Food-Unternehmern oder generell anderen Agencies, was auch immer, quatsche. Da nehme ich immer sehr, sehr viel raus mit und es kostet niemanden was. Die andere Person nimmt im besten Fall auch noch was mit. Das ist auf jeden Fall noch ein wichtiger Tipp.
Geil. Dann, Paul, hab mich gefreut, dass du da warst heute.
Ja, mich auch. War ein nettes Gespräch. Ich hoffe, ich konnte die ein oder andere interessante Sache erzählen. Und ja.
Ey, war ultra spannend. Dann für jeden, der bis jetzt zugehört hat, danke dafür. Gebt uns auf jeden Fall Feedback. Und wir hören uns beim nächsten Mal in der nächsten Folge. Ciao.
Ciao.